Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß
mit Stefan und Simon.
Ja, Michael und Stefan, ich habe mich gefragt, lest ihr eigentlich Comics? Weil ich bin mir ja sicher, der Stefan liest Comics, aber bei Michael hätte ich jetzt gedacht, als Brettspielillustrator wäre das doch bestimmt auch ein Medium, was du vielleicht auch konsumierst. Wie sieht's da aus?
Ja, also als Kind habe ich ganz viel Comics gelesen und heute immer noch mal zwischendurch. Ich mochte sehr gerne, ich kenne nicht die Autoren oder die Illustratoren, aber es gab eine ganz tolle Conan-Reihe, Conan der Barbar, und die war einfach toll, weil sie einfach auch eine richtig gute Story hatte.
Ja, sehr guter. Ich glaube, Conan ist generell im Comic-Geschäft so lange schon dabei, wie Star Wars im Videospiel, wie Star Wars im Serienbereich und Filmbereich, sehr unfassbar lange schon, ganz viele Reboots. Ich habe aber gedacht, ich bringe heute noch mal einen kleinen Comic-Tipp mit. Wir haben nämlich noch eine nette Mail bekommen gehabt, die sich auf Invincible bezogen hat, was ich ja auch hoch gelobt hat, sowohl das Brettspiel als auch die Comic-Reihe. Und von dem gleichen Autoren ist nämlich tatsächlich mein Lieblingscomic. Und ihr werdet es wahrscheinlich beide zumindest als Serie schon mal gehört haben, wahrscheinlich auch schon mal reingeschaut haben. Und zwar ist das The Walking Dead. Es ist ein unfassbar toller Comic. Und das eigentlich nur aus zwei gewissen Gründen. Einmal, wie du eben auch schon gesagt hast, Michael, diese Geschichte, die erzählt wird, aber auf so wenig Seiten, aber auch so viel Tiefe in den Charakteren hat. Und dann ist das Medium Comic auch noch unfassbar gut ausgenutzt worden. Denn die Cliffhanger, die beziehen sich eigentlich immer zwischen den Seiten. Das heißt, du weißt immer nicht, was passiert auf der nächsten Seite, weil alle krassen Sachen, die in diesem Comic passieren, und jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt hat, weiß, da passieren ziemlich viele Plot-Twists. Die passieren wirklich immer dann, wenn du umblätterst. Das heißt, es gibt wirklich Momente, wo du Angst hast, umzublättern und denkst, was passiert jetzt auf der nächsten Seite? Und das finde ich so herausragend. Und gerade auch in dieser Schwarz-Weiß-Optik, die ja Walking Dead auch verfasst wurde, es passt so gut rein. Und es ist auch leider so, oder auch, was heißt leider, es ist auf jeden Fall so viel besser als die Serie, die definitiv gegen Ende sich ein bisschen sehr, sehr lange streckt.
Das ist übrigens ein guter Punkt. Ich habe mal eine Zeit auch deutlich aktiver Comics gelesen als jetzt, wobei jetzt wieder auch mit dabei. Und da habe ich auch eine App benutzt. Ich weiß, Simon, du wirst jetzt sagen, Gottes Willen, auf gar keinen Fall eine App. Und natürlich ist es viel besser, dass...
Eine App zum Lesen oder was?
Ja, zum Lesen der Comics. Ja. Und zwar Comixology hieß die, glaube ich. Und Marvel hatte auch so seine hauseigene App damals. Und die hat tatsächlich genau das Problem gelöst, von dem du gesprochen hast, dass du nämlich quasi auf dem iPad dann quasi immer nur die einzelnen Panels sehen konntest und dann nie diese Spoiler hattest, weil jeder kennt's, ne? Du liest einen Comic, du schlägst die Seite auf und du siehst dann schon irgendwie, was passiert. Daher wusste ich nicht, dass extra darauf geachtet wurde, das nicht zu tun. Hört sich gut an.
Ja, ist mega. Tatsächlich in Korea gibt es die sogenannten Webtoons, die auch häufig zu den koreanischen Serien dann adaptiert werden. Und da ist es tatsächlich auch so, dass die als reines Medium erstmal das Internet haben. Also auch das ist dann optimiert für Endgeräte wie Tablet, Handy und so weiter. Also sehr interessant, was auch das Medium da so in den verschiedenen Ländern auch für Wege geht. Ja.
Kennst du Invincible, Michael?
Nee, auch Walking Dead ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, weil ich nichts Gruseliges mag, ist es an mir vorbeigegangen. Aber ich habe gehört, dass es toll sein soll.
Ja gut, also The Walking Dead ist schon knallhart, auch schon creepy. Dann würde ich dir das auf gar keinen Fall empfehlen. Tatsächlich vom gleichen Autoren, nämlich Robert Kirkman, wirklich ein ganz fantastischer Autor. Invincible ist quasi das Superhelden-Äquivalent zu dem Marvel-Universum, allerdings mit einem besonderen Kniff. Und das Tolle ist, gibt's auch als Serie aktuell. Leider erst in der, ich glaube, die dritte Staffel ist jetzt gerade raus. Und die ist genauso voller Plot-Twists wie The Walking Dead. Also du weißt einfach nicht, welche Richtung nimmt die Serie. Und es nimmt sich wieder enorm viel Zeit für die Charaktere. Also es ist so eine Mischung aus Coming of Age und philosophisch, gesellschaftskritische, genre-hinterfragende Sachen, die da aufgeworfen werden. Also ich finde Invincible auch unfassbar gut. Ja,
genau. Aber jetzt hier Butter bei die Fische. Invincible oder Walking Dead? Ich habe weder das eine noch das andere. Was ist deine Empfehlung? Womit fängt man an? Und jetzt sag nicht, das kommt ja doch an, was du magst. Nein. Das wollen wir gar nicht hören. Nicht,
ja, der Michael hat ja schon richtig gesagt, wenn du keinen Horror magst, dann solltest du Walking Dead natürlich nicht lesen. Aber
auf wenn der grünen Wiese.
Ich mag ja beides. Und wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es tatsächlich Walking Dead, weil ich einfach diese Erzählweise noch intensiver finde. Das liegt aber nachher auch am Genre, würde ich sagen. Und die ist so konsequent. Ne? Also wenn Charaktere sterben, sterben Charaktere und es sterben eine Menge Charaktere in The Walking Dead. Und das Interessante ist auch, dass sie das auch unterschiedlich gemacht haben zwischen Serie und Comics. Das heißt, der Robert Kirkman war, meine ich, bei beiden Sachen involviert und hat dann auch Charaktere komplett anders geschrieben für die Serie, was ich auch total spannend finde. Aber gut. Das soll es doch erstmal zu unserem kleinen Segment sein. Wir haben den guten Michael Menzel hier dabei. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank.
Der Mann, der 2018, glaube ich, war es, völlig zu Unrecht nicht das Spiel des Jahres mit Die Abenteuer des Robin Hood gewonnen. Es war gar nicht 2018, es war 2020, 21. Du wirst es uns erfahren.
21 war die.
Ja, genau. Die also völlig zu Unrecht gegen Mikro-Makro Crime City verloren. Also das ist für mich die größte Fehlentscheidung ever. Ich muss sagen, dass das eins meiner ersten Kampagnenspiele war, die ich im Hobby so richtig gespielt habe und noch durchgespielt habe. Und es steht auch immer noch bei mir im Regal, weil ich denke, nee, auf die Arbeit nehme ich es vielleicht demnächst mal mit und spiele das irgendwie mit meinen Klienten nochmal durch. Jetzt habe ich ja langsam auch schon nach, ja, in 4 Jahren fast alles wieder vergessen, so gefühlt. Aber ja, fantastisch. Du hast ebenso gemacht die Legenden von Andor oder auch Drachenhüter zuletzt. Und weswegen wir dich hier in diese wunderbare Podcast-Folge rund um das Thema Brettspielillustration und vielleicht auch in Verbindung mit KI gebracht haben, ist, du bist ja nicht nur Brettspielillustrator, sondern auch Brettspielautor. Also die genannten Spiele hast du selbst gemacht und selbst illustriert. Das finde ich super spannend. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also
was kommt zuerst, ist ja auch die Frage. Ist erst so das Artstyle oder zuerst die Idee ist jetzt erstmal das Thema und ich mache das Spiel drumherum oder ist es andersrum?
Also ich komme ja ursprünglich vom Illustrieren und beim Entwickeln war es jetzt in allen drei Fällen so, dass halt erst so eine Idee da war, was es am Ende sein soll, was ich am Ende spielen möchte oder was das Spiel am Ende sein soll und dann versucht man halt irgendwie dahin zu kommen. Das erfüllt. Also bei Robin Hood zum Beispiel, weil du das gerade angesprochen hast, da war es ganz klar, dass ich wollte, dass es ein Familienspiel ist. Deswegen stand auch das Thema von Anfang an fest. Ich habe zwar zwischendurch das mal geswitcht, aber eigentlich war es von Anfang an Robin Hood und da passte auch alles zusammen. Also der Anspruch und so. Und ja, und dann habe ich versucht, ein spannendes Robin Hood-Spiel zu entwickeln und bin auf dem Weg, glaube ich, an relativ vielen anderen Spielen vorbeigegangen. Also es gab Entwürfe, die auch spielbar waren, die auch Spaß gemacht haben, aber die zu komplex waren oder die was anderes nicht erfüllt hatten. Und das hat dann wirklich eine Weile gedauert, bis ich da hingekommen bin, wo es dann letzten Endes
gelandet ist. Was heißt eine Weile? Also wie lange würdest du sagen, von der Idee wirklich, wo du so hattest, okay, das möchte ich vielleicht machen, bis hin zu, du hast den fertigen Prototypen, more or less, also ne, das bis auf Details, ja. Wie lange dauert sowas?
Bei Robin Hood weiß ich es relativ genau, weil es 2017 anfing, dass ich da mich mit beschäftigt habe. Und rausgekommen ist es 2021. Also ja, paar Jahre gehen das ja, schon krass. Ins Land, bis es dann wirklich fertig ist.
Wie viele Stunden Playtesting hast du auch gemacht? Das muss ja enorm viel gewesen sein.
Ja, das war sehr, sehr viel. Vieles kann man halt zu Anfang alleine testen, einfach nur, ob die Mechanik an sich funktioniert, aber dann später, ob es Spaß macht und ob die Rätsel, die es ja auch im Spiel gibt, wo man irgendwie drauf kommen muss, woher kriege ich denn hier ein Seil, um aus der Burg zu klettern, da muss man dann tatsächlich mit echten Menschen testen, die auch dann verschlissen sind nach einmal testen, weil dann wissen sie ja, woher sie das Seil bekommen. Und da muss man ein bisschen... Die brauchen dann halt schon eine ganze Weile, bis man sowas wasserdicht getestet hat.
Bist du jemand, der sagt, offensichtlich bist du das, jemand, der sagt, lieber weniger Spiele, dafür qualitativ hochwertig? Wir haben jetzt zuletzt bei Danny Garcia zum Beispiel viel gesprochen, da sind dann 4 Spiele von ihm in einem Jahr erschienen oder 3. Und bei dir hört sich das so raus, okay, ich habe eine Idee, die verfolge ich, sind eventuelle Nebenideen, die dabei entstehen, aber im Endeffekt committe ich mich auf diese eine Idee und versuche, die wirklich ultra gut zu machen.
Ja, also ich weiß nicht, wie es andere Autoren machen, aber ich glaube, ultra gut machen, das ist schon ein Anspruch bei ganz vielen. Dein Motto. Manchmal kommt es vielleicht auch einfach nicht hin. Und es ist einfach ein Zeitproblem, weil ich halt eigentlich Spieleillustrator bin. Das ist der Beruf, der halt viel Zeit in Anspruch nimmt. Mhm. Und das Erfinden ist halt so ein bisschen on top. Deswegen. Also ich würde auch gerne mehr Spiele rausbringen, aber das kriege ich zeitlich halt gar nicht hin.
Ist das, wo das Herz schlägt, die Illustrationen nach wie vor? Wo du sagst, das bevorzuge ich immer noch gegenüber dem anderen?
Nee, das ist so unterschiedlich und ich bin einfach so dankbar und so froh, dass ich beides machen darf. Also das, ich kann mein Glück eigentlich gar nicht fassen, dass ich in diesen beiden Berufen ein bisschen was machen kann.
Und du bist ja auch schon seit Jahren dabei. Also das ist ja wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, ne?
Also das Illustrieren mache ich tatsächlich seit über 20 Jahren schon für Brettspiele. Aber gezeichnet habe ich auch schon immer.
Ja. Genau. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ich fand das nur super interessant, weil ich bin tatsächlich Ende 2019 so richtig nochmal ins Hobby reingekommen und vorher habe ich immer mit meiner Familie nur gespielt. Das war dann so eine zeitliche Lücke. Und tatsächlich so 2 Spiele, die ich sehr viel als Jugendlicher und Kind gespielt habe, hast du tatsächlich auch illustriert, habe ich jetzt bei der Recherche herausgefunden. Nämlich zum einen das wunderbare Säulen der Erde, was ja an Ken Folletts Roman angelehnt ist. Das hast du mit illustriert. Und Jenseits von Theben hieß es, glaube ich, auf Deutsch. Das waren so 2 Spiele, die ich früher echt viel gespielt habe. Also auch wieder lustig, dass... ich finde, dein Stil hat sich schon nochmal enorm gewandelt, auch im Laufe der Zeit nochmal. Aber wenn man es jetzt weiß, dann würde man denken, okay, ja doch, die Handschrift ist ja schon deutlich zu erkennen wieder. Das ist ganz interessant. Das ist ja aber eigentlich auch das, was man wahrscheinlich als Illustrator auch erreichen will, oder?
Dass man so eine eigene Handschrift hat, meinst du?
Ja, aber auch, dass man die auch so ein bisschen ablegen kann, so dass man sagt, ich bewege mich in dem Rahmen, dass man erkennbar ist oder dass man so seine eigenen Handgriffe hat, aber trotzdem auch kreativ sich auch in anderen Bereichen nochmal ausleben kann.
Also mir ging es eigentlich und geht es eigentlich beim Spielillustrieren hauptsächlich darum, dem Spiel möglichst gut zu dienen. Also,
ne, dass also bist du erstmal Dienstleister. Das,
ja,
was
also,
gefordert
dass ich,
wird,
das,
lieferst
das,
du.
Dass der Autor, die Spielidee, das ist das Eigentliche, worum es geht. Und die Illustration muss dem möglichst gut gerecht werden. Und das heißt, dass du halt dann auch vom Stil her möglicherweise ein bisschen abwandeln musst, um diesem lustigen kleinen Kartenspiel gerecht zu werden oder halt diesem sehr anspruchsvollen Spiel. Da musst du dann halt ein bisschen variieren können und vielleicht auch sagen, nee, das liegt mir nicht, das kann ich dann nicht so gut.
Also das heißt, du hast auch Projekte abgelehnt, die quasi etwas von dir wollten, wo du sagst, nö, da fühle ich mich nicht wohl.
Genau.
Ist nicht mein Bereich, ja.
Genau.
Okay. Ja. Das ist natürlich auch ein Standing, das man haben kann, dass man das machen kann. und trotzdem davon lebt. Das ist natürlich auch über Jahre aufgebaut. Ja, bei Catan hast du zum Beispiel auch mitgearbeitet, wobei ich mir da jetzt nicht sicher bin, was genau du gemacht hast. Aber du warst auf jeden Fall auch dort involviert.
Genau.
Das Cover also, sieht ja schon so ein bisschen nach Michael Menzel aus. War es das Cover oder?
Nee, bei Catan ist es so, dass die ursprüngliche Version hat Franz Vohwinkel illustriert. Das war 1995 und ich glaube, irgendwann haben sie das Cover dann neu oder die Gestaltung neu machen lassen. Das war, glaube ich, Tanja Donner. Und ab 2010 habe ich das dann illustriert. Dann gab es nochmal 2015 einen Relaunch, den habe ich auch illustriert, komplett. Und jetzt dieses Jahr zum 30-Jährigen haben sie wieder einen neuen Illustrator. Also Catan ist größer als wir Illustratoren.
Ja, gut. Das ist irgendwie auch verständlich, ja. Sehr schön. Aber jetzt hast du schon erzählt, du hast früher sehr, sehr viel schon gezeichnet. Zieht sich das durch dein gesamtes Leben durch, auch schon von klein auf? Oder wann begann so dein Faible auch fürs Zeichnen? Und wie bist du dann überhaupt in diesen Brettspielbereich gekommen? Weil es wäre jetzt nicht das Erste, wo ich denke, okay, ich möchte irgendwie Sachen zeichnen, dann mache ich Brettspiele. Das ist so ein, das würde ich gerne verstehen, wie da der Switch kam. Warst du früher selber gern Spieler oder wie sah das aus?
Also ist ganz, ganz einfach erzählt. Also gezeichnet habe ich tatsächlich schon immer, schon als ganz, ganz kleines Kind und hatte auch schon immer eine besondere Begabung dafür. Also mir kam das gar nicht besonders vor, was ich da gemacht habe, aber ich habe halt an der Reaktion der Erwachsenen drumherum gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also dass es wohl nicht normal ist, dass es so aussieht. Aber es war halt komplett unprofessionell und autodidaktisch und dann habe ich eine Ausbildung angefangen. Die Ausbildung war jetzt nichts Besonderes, so eine Art Mediengestalter, aber ich hatte eine sehr gute Zeichenlehrerin dort und die hat dann uns so ein paar Sachen beigebracht und seitdem wusste ich dann auch, warum manche Sachen gut geklappt haben und manche weniger gut. Vorher musste man sich immer so ranarbeiten und so wusste man direkt irgendwie, wie lang ein Arm zu sein hat oder was man beim Zeichnen von Gesichtern zu beachten hat. Und dann bin ich durch Zufall in der Computerspielbranche gelandet. Es gab damals in Mülheim so ein paar Firmen, Blue Byte und ein Ableger davon war VX Software. Und da habe ich dann gearbeitet und darüber, weil diese Firma betraut wurde mit dem Auftrag, die Sternfahrer von Catan zu entwickeln, also die Computerspielumsetzung. Dadurch kam dann der Kontakt zu Peter Neugebauer und Klaus Teuber, die beide in TM Spiele waren und so kam dann der Kontakt über Umwege. Und tatsächlich, ich bin nie ein großer Brettspieler gewesen. Bei mir in der Familie wurde relativ wenig gespielt und wenn dann nur so blödes Zeug wie Mensch, ärgerlich nicht. ich weiß, ich habe mir damals Heimlich und Co. habe ich mir gewünscht zu Weihnachten, einfach weil es so schön illustriert war, weil dieser nächtliche Spielplan von oben, das hat mich sehr, sehr inspiriert und fand ich ganz toll. Und dann, als ich dann in der Computerspielfirma gearbeitet habe und gesehen habe, was Franz Vohwinkel dann für Sternfahrer von Catan gezeichnet hat, da habe ich dann halt auch zum Kumpel damals gesagt, das ist geil. Also so ein ganzes Brettspiel selber zu illustrieren, das ist was ganz Tolles, weil man muss sich vorstellen, im Computerspielbereich ist es halt so, du bist halt ein ganz kleines Rädchen im ganz Großen. Es ist so viel zu tun, dass du halt einfach, ne, wenn dann irgendwie ein Raumschiff vorbeifliegt, dann kannst du sagen, guck mal da hinten links, die Düse. Auf der anderen Seite, da siehst du das kleine Gitter. Das habe ich gemalt. Und beim Brettspiel ist es halt so, ich bin halt komplett für die Gestaltung verantwortlich. Und am Ende kommt halt die Box raus und da freut man sich dann schon, dass das Ganze gestaltet wurde.
Ist das auch für dich sowas?
Habe ich deine Frage richtig beantwortet? Also habe ich sie?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann mir jetzt sehr gut
vorstellen. Sind wir angekommen da, wo es
hin wolltest. Ja, und vor allem die Folgefrage, warum du dich dann für Brettspiele entschieden hast. Ne? Das ist sehr einleuchtend. Und nehme ich da auch so ein bisschen, dass du generell auch so die Freiheit schätzt. Ne? Ich habe immer so, wenn Leute sich für Berufe entscheiden oder sonstiges. Ne? Viele haben ja kein Problem damit, in einem großen Zahnrad, in einer großen Maschine zu arbeiten und freuen sich dann vielleicht dafür, irgendwie was zuzuliefern. Und du sagst aber, ich liebe das vor allem so selber alles im Griff zu haben.
Also ich finde das sehr schön, aber es ist nichts, was ich mir selber ausgesucht habe. Also bei meinem Lebenslauf zieht sich einfach hindurch, dass ich von einem glücklichen Zufall und einer glücklichen Fügung in die nächste gestolpert bin. Und das wäre einfach vermessen, wenn ich sagen würde, dass da irgendwas von geplant war oder dass ich irgendwas entschieden hätte. Das sind wirklich haarsträubende Zufälle, die dazu geführt haben, dass ich da bin, wo ich bin. Also, ja. Ich schätze die Freiheit sehr, die ich jetzt habe, aber ich wäre nicht jemand, der dafür irgendwas aufs Spiel gesetzt hätte, um da hinzukommen. Es ist mir einfach in den Schoß gefallen, muss man so sagen.
Ja. Spielst du denn jetzt selber mehr, seitdem du in der Branche dann auch so aktiv bist? Oder war das wann kam der Switch, dass du gesagt hast, nee, jetzt interessiere ich mich doch auch, wie funktioniert das Spiel? Oder hat dich da irgendein besonderer Moment gepackt, wo du gemerkt hast, ach, das können ja Brettspiele auch? Aber man muss ja bedenken, vor 20 Jahren, die Brettspiele waren natürlich anders. Es waren viel weniger, die rausgekommen sind als heute. Und gab es da irgendwie ein besonderes Brettspiel, wo du gemerkt hast, nee, jetzt möchte ich irgendwie doch mehr davon?
Ja, also ich habe durch den Job dann natürlich spielen müssen, in Anführungsstrichen, weil ich die Spiele natürlich vorher kennenlernen musste, bevor ich die gespielt habe. Und dabei habe ich dann gemerkt, dass das halt Laune macht. Zu der Zeit war dann auch mein Sohn oder meine beiden Söhne um die 9 irgendwie, als wir mit Andor angefangen haben. Und da haben wir halt dann richtig angefangen, auch Brettspiele zu spielen, weil da natürlich dann auch die Kids da waren, die dann auch was spielen wollten. Und ich glaube, also das Spiel, was mich am meisten beeindruckt hat, war das von Rainer Knizia, das Herr der Ringe-Spiel, das Kooperative, bei Kosmos erschienen. Und da gibt es so eine Karte, ist einfach nur eine Karte, aber es ist die Gollum-Karte. Und auf der Gollum-Karte sind 3 Sterne und ein Würfel abgebildet. Und wenn man das Spiel kennt, weiß man, 3 Sterne ist mega super gut. Du kannst überall laufen, ist wie ein Joker. Aber du musst auch einmal den bösen, ganz bösen Würfel würfeln. Und ich finde, das ist so eine schöne Umsetzung von diesem Charakter Gollum, der so ambivalent ist und dir echt den mega Vorteil bringt, aber dann musst du auch würfeln. Und das war sowas, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja eigentlich ein unfassbares Medium, mit dem man toll erzählen kann und aber interaktiv irgendwie erzählen kann. Also ganz, ganz was Besonderes. Und ich glaube, das war das ist ein besonderes Spiel für mich.
Ja, das merkt man ja auch bei Abenteuer des Robin Hood sowieso, aber auch bei Andor, glaube ich, dass du ja auch den Weg gefunden hast, deine Geschichten auch in Brettspielen zu erzählen. Also bei Robin Hood ist es ja ein ganz klares narratives Element und auch so eins der Sachen, die das Spiel auch vorantreibt. Bei Andor ist es ja auch, wobei es Andor, also ich persönlich muss sagen, ich habe mich selten so dumm gefühlt wie bei Andor, weil ich bin tatsächlich damals, als wir dann irgendwie 2020 nochmal neu reingestiegen sind, das war so eins der ersten kooperativen Dinger. Ich dachte, ach komm, Familienspiel, ne, schaffen wir. Und wir sind tatsächlich direkt im Tutorial haben wir verloren. Und ich dachte so, boah, okay, das kann irgendwie nicht. Also, und wir dachten, wir haben irgendwas falsch gespielt. Nee. Und ich dachte, okay, krass, jetzt hat uns das Spiel gezeigt, wie dumm wir sind. Ich glaube, der Stefan ist da deutlich erfolgreicher bei Andor gewesen. Bei Robin Hood ist es auch schon knackig gewesen zwischendurch, aber ich fand gerade bei Robin Hood fand ich so genial diese Mischung zwischen das Narrative, du musst aber auch auf die Details achten, um irgendwie vielleicht die Rätsel auch nachher so ein bisschen zu lösen. Ne? Wie du sagtest mit dem Seil, aber da gibt es ja wirklich ein paar Sachen, da musst du vorher eigentlich auch gut aufgepasst haben, zu wem musst du denn jetzt eigentlich hin? Und das fand ich total spannend. Also auch Spiele, die ihre Geschichte erzählen. Aber da hast du auch einen guten Punkt, weil das finde ich bei Brettspielen immer sehr, sehr faszinierend, wenn es Brettspiele schaffen, so Geschichten zu erzählen, dass man sie auch nachher weiß ich nicht, noch Monate, Jahre später vielleicht auch nochmal sich an einzelne Partien erinnern kann, ne? Ob es jetzt ein Nemesis ist oder ein Xia oder was auch immer, aber das finde ich immer richtig cool. Ja.
Vielleicht an der Stelle noch eine kleine Anekdote, die ich meinen Kindern versprochen habe, hier loszuwerden. Und zwar werden diese sich Ewigkeiten Geschichten darüber erzählen. Und zwar über Andor Junior. Und Andor Junior ist, ist die kooperative Familienvariante, vor kurzem erschienen. Das ist ein Spiel, was meine Familie unendlich viel gespielt hat. Wirklich über Monate mit riesengroßer Begeisterung. Ist ja ein bisschen vorher Karak erschienen, ebenfalls auch ein schöner Dungeon-Crawler für Kinder. Aber bei uns hat immer dieses Kooperative überwiegt in dieser Andor-Welt. Da mussten auch dann später die Bücher gekauft werden und so weiter. Also es hat tatsächlich hier bei uns einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ist auch bis heute immer noch ein Spiel, was ich ultra schätze. Und ich hatte auch mal in einem ein oder anderen Video, hat man auch mal gesagt, dass die Grafik so ein bisschen zu kindlich wäre, aber das hat bei uns überhaupt, war überhaupt nicht der Fall. Also es war passte wie die Faust aufs Auge, weil es nämlich auch meine Tochter begeistert hat. Und die ist nämlich normalerweise überhaupt gar nicht für solche Spiele zu haben. Und da wurden sich dann ja auch Namen für die drei Wölfe ausgedacht. Und vorhin, als ich darüber sprach, dass du zu Gast bist hier, dann wurden nochmal wieder die alten Geschichten ausgepackt. Also das nochmal vielen Dank auch dafür. Ein schönes Erlebnis.
Ja, das freut mich natürlich sehr, sehr, sehr. Und ja, da habe ich natürlich auch mit Inka und Markus Brandt ganz, ganz großes Glück gehabt, dass sie Lust auf dieses Projekt hatten und ja, Andor so umgesetzt haben, dass es auch für jüngere Spieler erfahrbar ist und trotzdem aber noch irgendwie Andor ist. Und auch die Bücher, dass da Jens Baumeister so schöne Geschichten drumherum geschrieben hat, das freut mich sehr.
Was war denn das erste Brettspiel, was du illustriert hast? Wie kam es zu dem Auftrag? Gut, wie kam es zu dem Auftrag, hast du jetzt ja eben schon so halb revealed, ne, durch die Videospielgeschichte, aber wie sind die an dich herangetreten? Weil du hast ja gar keine Erfahrung im Brettspielbereich im Endeffekt. Hast ja auch selber nicht viel gespielt, hast du gesagt. Wer kam da auf die Idee zu sagen, wir fragen jetzt den Michael mal, ob er für unser Brettspiel das machen kann?
Also das erste Brettspiel war eigentlich ein Kartenspiel und das hieß Manga Manga von Peter Neugebauer und so ein Reaktionsspiel. Und die Geschichte ist einer von diesen unfassbaren Zufällen, wo ich heute noch immer denke, wenn ich das erzähle, okay, war das wirklich so? Ja, das war wirklich so. Also muss ich vorstellen, die Computerspielfirma ist pleite gegangen. Ich habe mich selbstständig gemacht. Das war damals die Zeit der Ich-AG. Und ich habe halt alles Mögliche gemacht, VHS-Kurse angeboten und Wandmalereien und lauter Zeug, was furchtbar in die Hose gegangen wäre. Und durch Zufall habe ich bei Roskoten in Duisburg bei dem Spieleladen da habe ich mit einem Kumpel vorm Regal gestanden und wir kannten halt den Peter Neugebauer von der Computerspielfirma. Und da so die Herr der Ringe Spiele gesehen, die er gemacht hat. Und da haben wir gedacht, boah, ey, guck mal, der Peter, ey, toll. Und auf einmal stand er neben uns. Das war ein regelmäßiger Besucher beim Roskoten. Aber wie gesagt, die Masse an Zufällen, ne, dieser Laden, wir beide da, wir stehen vor dem Regal, Peter ist am selben Tag da, steht hinter uns. Und ich war so perplex und habe gesagt, hab mich gerade selbstständig gemacht, hast du irgendwie einen Auftrag? und er hatte einen Auftrag, nämlich sein Kartenspiel. Allerdings ich habe mich dann erst gefreut und dann im zweiten Moment hat er dann auch gesagt, soll im Manga-Stil sein und ich hatte bis dahin noch nie was mit Mangas am Hut. Ja, dann habe ich gesagt, ja, super, nee, kein Problem. Bin dann erstmal in die Bücherei in Duisburg. Wie kann ich Mangas malen lernen? Ja. Und habe ein paar Bücher ausgeliehen, übers Wochenende das versucht und dann Skizzen gemacht und die haben gefallen und das war der große Zufall. Allerdings, während ich das gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, das ist genial. Also das ist wirklich ein absoluter Traumjob und da muss ich irgendwie dranbleiben. Und da habe ich mir dann auch ganz viel Mühe gegeben, direkt vielleicht auch noch einen anderen Auftrag mitzubekommen, habe noch Skizzen gemacht, ungefragt und so habe ich die ersten 2-3 Spiele gestalten dürfen und die kamen auch ganz gut an. Dann kam vielleicht noch ein anderes dazu und dann hatte ich halt großes Glück, dass irgendwann auch die Spiele, dass ich halt auch richtig gute Spiele gekriegt habe. Also spätestens dann bei Turn und Taxis, was dann auch später
Spiel des Jahres wurde. Oh ja, das ist auch wieder so ein Ding, was ich gespielt habe früher. Ja.
Genau, und das ist halt, aber es hängt halt ein bisschen miteinander zusammen. Also wenn du ein Spiel kriegst, was halt grottig ist, dann nutzt niemanden, dass es schön aussieht. Aber wenn du dann auch noch Glück hast und die guten Spiele kriegst, dann und dann merken die Leute, hey, das ist gutes Spiel und es sieht auch noch gut aus, dann tut sich da was. Und
ich habe gesehen, dass Manga Manga steht bei Boardgame Geek aktuell bei einer 4,3. Das ist wirklich, ich würde sagen, vernichtend. Heutzutage kennt man das nur von irgendwelchen wütenden Amis, die Spiele aus Prinzip schon mal schlecht machen. Oder, Überleitung vielleicht fürs Thema gleich, aus KI-generierten Brettspielillustratoren in Brettspielen, zuletzt bei Foxpaw gesehen. Es stand auf jeden Fall ziemlich lange, es steht bei einer 3,5 und das Spiel ist nicht erschienen. Das sind wirklich wieder nur irgendwelche wütenden Rage-Bewertungen, von denen ich ja persönlich überhaupt gar nichts halte. Auch im Videospielbereich ja unfassbar viel vertreten. Aber die sich auch auf das Artwork dann beziehen. Hast du man könnte es ja schon fast Shitstorms in dem Brettspielbereich, hast du gar nicht mitbekommen, oder? Weil du ja vorher gesagt hast, du kennst dich gar nicht so stark damit aus.
Du meinst mit dem Thema KI?
Ja, genau. Aber ja. mit dem Shitstorm, hast du das mitbekommen oder geht das an der Illustratorenwelt erstmal vorbei?
Also, wie es mit der Illustratorenwelt aussieht, weiß ich nicht. Aber ich versuche mich mit sowas nicht unbedingt auseinanderzusetzen. Also, ja.
Das, ja. Tatsächlich, ja. Ja, Stefan, wie sieht es bei dir bei den Shitstorms aus? Bist du dafür, dagegen? Also ich finde das immer schwierig, weil das betrachtet ja auch gar kein Werk. Das ist immer nur, ich habe Ärger und möchte es loswerden. Das ist so eine Art und Weise, die ich auch nicht nachvollziehen kann.
Ja, ne, das ist ja schwieriges Thema. Es ist ja so, du kommst ja quasi aus so einer Phase heraus, wo der Nutzer ja relativ wenig Macht hat. Und heutzutage hat sich das ja dann quasi durch solche Sachen ja extremst geändert. Ich bin da, um es kurz zu machen, auch kein großer Fan von, weil das natürlich manchmal schon echt auch unfair sein kann, ne? Und wenige Sachen da schon Ausschlag geben können. Jetzt gerade auch in dem KI-Feld, da bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, ob das immer gerechtfertigt ist, da dann Leute zu verurteilen, wenn das KI-Grafiken sind.
Ja, weiß ich auch. Kommen wir auf jeden Fall gleich. Michael, wenn du jetzt überlegst, du kriegst einen Auftrag für ein Brettspiel, das komplett zu illustrieren, ist ja, wie du eben schon sagst, nicht irgendwie eine linke Turbine von irgendeinem Raumschiff, sondern das ist ja ein gesamtes Werk von, ich weiß nicht, aber auch selbst in den Regeln, vielleicht das Cover der Regeln nochmal oder ich sag mal das Spielbrett, die Karten, das ist ja immens viel, was man für ein Brettspiel braucht. Wie lange oder was ist so die Zeitspanne von kürzestes bis längstes? Wie viel Stunden Arbeitszeit geht für sowas drauf? Das muss ja unfassbar viel sein.
Also vielleicht vorweg, das ist alles sehr, 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 sehr super subjektiv. Also alles, was ich sage, bezieht sich halt einfach nur auf, wie ich das mache. Und bestimmt gibt es Illustratoren, die viel, viel schneller sind oder viel, viel langsamer. Und also es ist absolut subjektiv. Ich selber versuche nicht besonders auf die Zeit zu achten beim Illustrieren. Weil das macht einen einfach nur traurig. Also manche Sachen dauern einfach ewig. So ein Spielplan zum Beispiel, das ist einfach furchtbar, wie viele, viele Stunden man dann sitzt und Bäume malt. Und da gibt's auch keine Shortcuts. Also das, und ich habe mir halt einen Namen gemacht mit sehr detailreichen Spielplänen. Und die sind so detailreich, weil da so unfassbar viel Arbeit drin steckt. Und genau. Und so zeitlich, die Spiele sind so unterschiedlich, dass es fast gar nicht so richtig zu vergleichen ist. Also ich weiß, die Säulen der Erde hast du vorhin angesprochen. Ich glaube, das war ein Prozess, der über 2 Jahre ging. Der fing dann an mit einer ersten Skizze, die dann aber auch wiederum von Ken Follett abgesegnet werden musste. Und dann kommt die zurück und ein halbes Jahr später machst du wieder eine Skizze. Das ist dann auch nicht, dass man die 2 Jahre durch an diesem Spiel nur arbeitet, aber es ist immer irgendwie auf dem Tisch. Und dann hast du andere kleine Kartenspiele, wo das Thema stimmt, der Illustrationsstil klar ist, und dann ist die reine Zeit vielleicht 2 Wochen oder so. Also das ist sehr, sehr, sehr schwer irgendwie einzufassen. Hinzu kommt noch, dass der große Vorteil, und das ist das, wo ich immer für plädiere, ist die Brettspielszene. Das Besondere ist ja, dass sie die Spiele im besten Fall unique sind. Also dass jedes Spiel, was auf den Markt kommt, was Originelles hat und uns wieder was Neues, sich wieder tolle Autoren was Neues haben einfallen lassen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Spieleillustration dem gerecht wird. Also dass wir nicht Schema F machen, wir Illustratoren, sondern auch bei jedem Spiel gucken, okay, das ist der Kniff hier, deswegen muss das und das so gestaltet sein, oder ne, das kann nicht so aussehen wie sonst immer, hier muss der Fokus anders sein. Das ist sehr schön, dass es so weit ist, das Feld, und so individuell. Und es ist halt, wenn man dann versucht, einen Kostenvoranschlag zu machen, grauselig, wenn man irgendwie am Ende doch nicht weiß, wie viel Aufwand was am Ende dann wird. Und aber so stellt sich der Job dar.
Ist das denn so, dass da jemand noch ist, der zum Beispiel für Schriftart zuständig ist? Oder ist das so ein Alles-in-Eins-Paket? Oder ist das auch wieder ganz individuell von Verlag zu Verlag, von Autor zu Autor unterschiedlich?
Genau, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich von Verlag zu Verlag. Manche Verlage haben Inhouse-Grafik, manche haben sogar Illustratoren bei sich im Verlag sitzen, gerade Deep Print Games mit der Annika Heller, die ganz hervorragende Illustrationen macht. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich von Verlag zu Verlag, und auch die Illustratoren. Also ich glaube, Dennis Lohhausen zum Beispiel, den ich sehr schätze, der macht auch die Grafik irgendwie selber. Also der setzt auch die Regeln und die Symbole und so. Und ich bin aber jemand, der sich nur um die Bilder kümmert. Und da muss dann jemand anderes noch zuarbeiten und mit übernehmen. Also auch das sehr, sehr, sehr wenig Schema F.
Ja, aber ich glaube, das zieht sich ja wahrscheinlich auch durch den gesamten Brettspielbereich in jeglicher Form. Auch bei Verlagen wird das sicherlich auch so sein.
Ja.
Ja. Sehr cool.
Aber das hat dich nie gereizt, so Sachen wie Ikonografie auch noch mitzumachen und sich da die nötigen Skills anzueignen?
Also, bevor es jetzt zu technisch wird, also es ist schon so, dass ich die Symbole auch entwickle. Mhm. Und das schon auch mitmache, aber dann, wenn du es sozusagen auf der Karte, auf der Spielkarte dann anordnest oder in der Anleitung die Sachen erklärst, da steige ich dann aus.
Ah, okay.
Das ist so dieses Satz und Layout, da bin ich dann an der Stelle raus.
Man könnte sagen, du lieferst ein großes Icon, und wie sie das dann arrangieren, das ist dann die Sache des Autors oder Verlags.
Genau, so könnte man das, sagen, genau, in vielen Fällen verstehe ich auch selber, wie die Zusammenhänge sind, und kann das Symbol entsprechend dann anordnen. Ich weiß, bei einem Spiel, das war sehr, sehr schön, Agra, bei Quint Games, glaube ich, rausgekommen. Ganz toller Redakteur, und das Spiel, also ich habe schon beim Testspielen, ich bin nach Antwerpen gefahren, wir haben es Test gespielt, und ich habe schon gemerkt, okay, das ist echt über meinen Horizont, das ist zu komplex für mich. Ich habe ganz gruselig verloren, und war auch alles in Ordnung, und dann haben wir es halt zusammen gestaltet, und ab einem bestimmten Punkt habe ich zu dem Redakteur gesagt, du, ich komme jetzt zu dir, und bin ich nochmal nach Antwerpen gefahren mit dem Rechner aus dem Arm und habe mich neben ihn gesetzt und gesagt, sag mir, was ich malen soll. Ich habe keine Ahnung, was es bedeutet. Es ist einfach zu komplex für mich. Es ist einfach zu viel. Und dann hat er mir gesagt, so hier eine Stopphand und hier eine so und so und da eine Explosion und hier ein Fläschchen. Und ich habe halt alles gemalt, und er hat es mir sozusagen in den Stift diktiert. Genau.
Jetzt hast du schon angesprochen, du hast den Rechner mitgenommen. Wie zeichnest du heute und wie hat sich das im Laufe der letzten 20 Jahre verändert? Gerade im Brettspielbereich.
Auch da würden meine Illustratorenkollegen bestimmt ganz viel zu erzählen haben. Aber bei mir ist es leider vollkommen unspektakulär. Also ich habe vor 20 Jahren mit so einem Grafiktablett von Wacom gearbeitet, mit so einem kleinen und dann mit Photoshop und ich mache es heute noch genauso. Also da hat sich nichts geändert. Ganz früher habe ich auch mal noch vorher Bleistiftskizzen gemacht, aber ab einem bestimmten Punkt war es einfach so viel zu tun, dass ich halt dann auch die Skizzen direkt am PC gemacht habe und so ist es da geblieben. Aber wie gesagt, das machen andere Illustratoren bestimmt ganz, ganz anders.
Ja, wobei es natürlich auch, also ich sag mal, die Technik war natürlich vor 20 Jahren, wenn du sagst, da gab es schon Grafiktablets, die hat sich natürlich weiterentwickelt, aber ich sag mal, wenn es sich ja bewährt hat, warum auch wechseln? Also ich kenne das selber, ich mache auch seit 2011, ist auch schon ultra lange her, mache ich Musik am PC und ich benutze immer noch dasselbe Programm. Da mag es Programme geben, die sind vielleicht ein bisschen gelenkiger und haben jetzt tolle neue Features, aber es ist dann nachher auch das Gewohnte, wo ich denke, wenn ich mich doch da auskenne, dann brauche ich auch erstmal nichts anderes. Da gibt es meine Updates einmal im Jahr, gibt es dann irgendwie noch viele tolle neue Features, von denen ich die Hälfte schon wieder nicht benutze. Und so ist ja bei Photoshop im Endeffekt auch. Das sah vor 20 Jahren auch komplett anders aus und trotzdem ist es irgendwie noch sehr bewährt. Das heißt aber jetzt technischer Schritt, gehen wir rüber zu KI. Was kann KI aktuell? Dafür haben wir natürlich den KI-Experten Stefan. Der guckt schon so, als dürfte ihn nicht ansprechen. Na, du bist schon derjenige, der sich zumindest ein bisschen damit auskennt. Ich lese mich da ja auch immer noch ein bisschen ein, aber tatsächlich gibt es ja beim Thema KI und Illustration auch immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Und was ich so ein bisschen finde, was im Brettspielbereich noch ein bisschen negativ behaftet ist, ist, egal wie man zu dem Bereich KI im Brettspielen steht, scheinen die Verlage diese Fragezeichen auch noch zu haben. Weil es gibt diverse Cover, Artworks und so weiter, wo man auf dem ersten Blick erkennen kann, okay, das ist jetzt KI-Artwork, der Fuß steht falsch im Gegensatz zum anderen oder der hat ein drittes Bein. Das ist natürlich aktuell noch so ein bisschen schwierig. Trotzdem wollen wir ja auch einen Ausblick machen, was ist in 10 Jahren, braucht man da Brettspielillustrationen noch? Ich denke, wenn wir jetzt auch gehört haben, wie eng du ja auch mit den Autoren dann zusammenarbeitest, kann man sich vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht immer weggeht. Aber dass es vielleicht einige Schritte doch vielleicht reduziert. Ich habe im Vorfeld auch bei Instagram bei uns noch eine Umfrage gemacht, wie die Leute dazu stehen, generell KI in Brettspielen zu haben. Und so das meiste, was auch so meine Antwort dazu ist, ist unter bestimmten Umständen tatsächlich. Also wenig Leute stimmen da voll zu. Auf jeden Fall haut die KI in Brettspiele rein. Mein Ansatz ist da so ein bisschen, wenn du ein ganz kleiner Verlag bist, der eine Spielidee hat, die er sonst nicht umsetzen könnte, weil die geldlichen Mittel fehlen, weil das Know-how fehlt, weil die Verbindungen fehlen und ich möchte das Spiel aber irgendwie realisieren, dann halte ich KI für eine okaye Lösung, ohne da jetzt wirklich einen Batzen Geld rauszunehmen. Wenn ich aber sehe, wie große Verlage, dessen Namen wir jetzt mal noch nicht nennen wollen, die viel Umsatz machen, sagen, wir verzichten jetzt mal auf menschliche Mitarbeiter in dem Bereich und wollen KI anstelle dessen einsetzen, um quasi, ich will es jetzt mal provokativ sagen, auch irgendwie Kosten zu sparen, dann finde ich es gerade im Brettspielbereich schwierig, weil Brettspiel, wie du eben auch schon sagst, Michael, da steckt einfach sehr viel Liebe drin. Liebe vom Autor und das finde ich dann immer schade. Wie sieht es da bei euch aus?
Wir können ja vielleicht einmal kurz mit der generellen KI-Frage, die du am Anfang gestellt hast, kurz anfangen. Und ich bin schon so in dem Camp, dass ich glaube, KI generell, künstliche Intelligenz, ne, die ganzen Modelle, die dahinter stecken, das ist schon eine der Zukunftstechnologien, die einen unglaublich großen Einfluss auf uns und unsere Gesellschaft haben werden in den nächsten Jahren. Du hast ja gerade gefragt, was KI alles kann. Wir können ja mal damit anfangen, was KI heutzutage noch nicht kann. Das ist nämlich auch eine ganze Menge. Und ein Lieblingsexperiment, was ich immer jedem empfehlen kann, der zwei Smartphones hat, mit einem damals brauchte man noch die bezahlten Abos davon mit ChatGPT. Und zwar kannst du dort, nimmst du das eine Handy und sagst, ich möchte mit dir kontrovers über Politik diskutieren. Ja, ich stelle dir ein paar kontroverse Fragen und ich möchte, dass du mir kontroverse Antworten gibst. Und dann nimmst du das andere Handy und sagst ungefähr das Gleiche. Und dann stellst du relativ schnell fest, dass da überhaupt gar keine kontroverse Diskussion stattfinden wird. Also erstmal ist es übrigens ganz lustig zu sehen, du legst die beiden Handys so auf den Tisch und sie reden dann wirklich miteinander. Also es funktioniert tatsächlich sehr gut. Und stellst dann aber relativ schnell fest, wie limitiert das dann doch wirklich ist und da alles andere bei rauskommt, anstatt eine kontroverse Diskussion. Das nur mal so als netter Selbsttest für zu Hause. Im grafischen Bereich gibt es ja, also Midjourney ist ja lange Zeit so da das führende Tool gewesen. Wahrscheinlich auch heute immer noch, aber da glaube ich, steht auch noch ein ganz langer Weg vor uns. Da gibt es ja unendliche Probleme, auch für die normalen Anwender, überhaupt heute natürlich alles deutlich weniger, überhaupt so eine gewisse Konsistenz zu erzeugen, die Kontrolle darüber zu haben. Das sind ja alles durchaus schon nicht so Sachen, die immer so super einfach sind. Es ist immer deutlich greifbarer und auch das entwickelt sich ja rasant voran. Und ich würde auch sagen, dass es sich wahrscheinlich auch so schnell entwickeln wird, dass es irgendwann auch in der Lage sein wird, sehr, sehr gut solche Designs zu erzeugen und wahrscheinlich auch zu dem Punkt, dass es schier unmöglich sein wird, das von einer menschlich erstellten Design zu unterscheiden. Heute glaube ich ja noch gut möglich, beziehungsweise möglich, also gut vielleicht auch gar nicht mehr, aber es ist davon auszugehen, dass das immer weniger und immer schwieriger wird.
Ja, Michael, siehst du deinen Job in Gefahr?
Ja, ich glaube, die Frage müsste ja, Michael müsste ja wahrscheinlich, also ich denke, aufgrund des Namens wird sich der Michael da wahrscheinlich überhaupt gar keine Sorgen machen müssen und macht sich das hoffentlich auch nicht. Die Frage ist ja so ein bisschen, wird dich das stören auch? Also wenn du sagen würdest, wenn man immer weniger Designer selber an Brettspielen arbeiten sehen würde?
Also wie gesagt, ich muss vorausschicken, dass ich halt mich gar nicht mit dem Thema AI groß auseinandergesetzt habe. Das ist ich kann da nicht wirklich was Sinnvolles zu sagen. Was ich sagen oder also es besteht die Gefahr, dass ich sehr klinge wie der Aquarellmaler, der vor 40 Jahren gesagt hat, Photoshop, nee, das wird nix. Kann mir nicht vorstellen, nee. Und deswegen, also ich glaube, ich kann nur ein, zwei ganz subjektive Sachen sagen. Erstens glaube ich, die Diskussion ist sehr aufgeheizt, sehr politisiert und sehr convenient, also im Sinne von, oh, die böse KI nimmt uns die Jobs weg. Das glaube ich, ist einfach zu einfach. Ich glaube auch, dass was das Brettspiel angeht, die KI Schwierigkeiten haben wird, weil letztlich die KI muss ja, da muss jemand prompten, da muss jemand Befehle geben. Und wenn der Redakteur schon alles wüsste, wie es auszusehen hat, dann wäre es tatsächlich problematisch, weil der bräuchte ja nur noch die Sachen sagen und könnte den Illustrator überspringen. Aber häufig ist es ja so, der Redakteur kommt nicht mit einer Lösung zu uns, sondern der kommt mit einer Aufgabe oder einer Problemstellung zu uns. Und da kommt dann der Illustrator, wird gerade erst richtig warm. Und deswegen glaube ich, dass wir da noch einen guten Vorsprung haben werden. Und letztlich, wenn man jetzt sich die Bilder ansieht, also KI ist seit anderthalb Jahren, würde ich sagen, Thema in der Brettspielillustration. ich habe nicht das Gefühl, dass die Illustrationen irgendwie besser werden. Mein subjektiver Eindruck ist sogar, dass ziemlich viel komisches Zeug dabei ist.
Ja.
Und man muss halt auch ganz klar sagen, Perfektion ist ein Ziel von Gestaltung, sage ich mal. Aber es ist nicht das, was das kann man mögen und das ist auch vollkommen legitim und schön. Aber es gibt ja auch zig andere Gründe, warum man was mag oder warum man sein Herz an irgendwas hängt. Also Gustav Klimt war alles andere als perfekt, aber er war halt speziell. Und ja klar, die KI kann irgendwie eine Symphonie schreiben, weil die auf Perfektion aus ist, aber The Clash, Should I Stay or Should I Go, weiß ich nicht, ob sie da drauf kommen würde. Und das macht vielleicht viel mehr mit uns. Und vielleicht, um jetzt wieder zu den Brettspielen zurückzukommen, ich finde zum Beispiel damals die erste Fassung von Carcassonne von Doris Matthäus. Als ich angefangen habe mit dem Illustrieren von Brettspielen, ist es gerade kurz vorher Spiel des Jahres geworden und ich habe so ein bisschen überheblich als Illustrator gedacht, so, ach guck mal, das hätte ich aber besser hingekriegt, ne? Guck mal, der Arm ist ja irgendwie nicht ganz richtig und ne, sieht so aquarellmäßig aus und so. Tatsächlich habe ich im Laufe der Jahre gemerkt, das war toll, was die damals da gemacht hat. Es war total unique, total speziell. Es passte super zu der Art von Brettspiel, die total zugänglich und einfach war und überhaupt nicht das große Abenteuer, das große Fantasy-Epos und so. Und ich fand alle nachfolgenden Neuversionen von Carcassonne schwächer, viel, viel schwächer. Die waren zwar grafisch, optisch mega, ne? Die waren total gut, sahen realistisch aus teilweise oder halt besonders filmisch und so. Und aber keines hat das Spielgefühl besser eingefangen als das erste Cover von Doris Matthäus. Und deswegen glaube ich, Perfektion ist gar nicht unbedingt das, was wo wir unser Herz dran hängen und was wo wir letztlich dann auch sagen, okay, das ist das, wofür ich mein Taschengeld ausgeben möchte, sondern es ist das, was uns irgendwie anspricht. Und da wird es die KI immer schwer haben, was Originäres und vielleicht auch teilweise Fehlerhaftes zu kreieren, was uns aber anspricht.
Ja, ich würde da übrigens zustimmen, dass vor allem in dem oberen Top-Level-Bereich, ne, wo es um Kreativität, wo es um was Besonderes geht, dass da
Emotionen,
ja, auch da ist die KI dran. Aber ich glaube, man wird sowas Ähnliches im Entwicklerbereich sehen. Also ne, da ist ja das gleiche Thema übrigens, ne, die KI schreibt Code. Und was dort erstmal in unmittelbarer Zukunft passieren wird, ist, dass quasi die durchschnittlichen Entwickler gefährdet sind. Ne? Da sind nicht die Top-Programmierer in den Firmen und so weiter momentan von gefährdet. Da ist die KI auch noch weit von entfernt. Aber auch nicht, übrigens auch nicht uneinholbar. Ne? Man unterschätzt oft die Zeit, wie schnell sich da Technologie dann doch plötzlich entwickelt. Und daher glaube ich aber tatsächlich, dass in dem Entwicklerbereich das noch eher passieren wird und in dem Künstlerischen glaube ich, dass vor allem, wenn wir was Besonderes haben wollen, das auch noch ganz, ganz lange Zeit in menschlicher Hand bleibt. Da fällt mir vielleicht noch dazu ein, dass vielleicht es mehr dazu tendieren wird, dass man sich für Hilfsaufgaben Leute dazu holt, KI als Tool hinzunimmt. Und aber vielleicht, um das Ganze noch so einen positiven Twist zu geben, kann ich mir schon vorstellen, was ja das Sympathische an Brettspielen ist. Das ist vielleicht auch ein bisschen das, was du ja vorhin beschrieben hast. Das ist ja anders als Videospiele zum Beispiel, wo auch da gibt es ja Ausnahmen, aber nur sehr wenige, dass ja eine einzelne Person durchaus in der Lage wäre, ein komplettes Brettspiel zu entwickeln. Mit Stift und Papier, relativ simpel. Man kann was zusammenkleben und man könnte theoretisch mit Freunden heute Abend das spielen. Und das durch Technologie die Möglichkeit, ein gutes Brettspiel zu generieren, so ein bisschen demokratisiert wird. Also das ist vielleicht so ein bisschen dieser positive Take, dass es viel mehr Leute geben wird, die, wie Simon auch gerade meinte, dass dann eben doch die Einzelgänger sind oder so, die dann eben sich keinen Illustrator leisten können und dann sagen können, ich kann trotzdem hier ein bisschen dem Spiel einen ordentlichen Touch geben, um es auf den Markt zu bringen.
Ich glaube, man muss auch ganz klar unterscheiden zwischen Verlagsarbeit und Crowdfunding oder selbst herausgegebenes Spiel, auch an Qualitätsunterschieden. Ne, also ich glaube, jedem ist bewusst, der in Crowdfunding-Projekte investiert, dass man da auch ziemlich Müll rauskriegen kann. Ich glaube, jeder, der da schon mal so ein paar Euro investiert hat, weiß auch, was man dann bekommen kann, während man beim Verlag ja einen gewissen Standard schon versucht zu etablieren. Auch da können natürlich Sachen dabei sein, die einem nicht gefallen, aber dass da auf jeder dritten Karte ein Rechtschreibfehler drauf ist, das wird einem da eher weniger passieren. Hoffe ich zumindest. Ist mir zumindest bei Verlagen weniger passiert. Die Frage ist nur, wie viel Auswirkung hat es überhaupt? Na, also wir haben jetzt viele, ich gehe da auch ruhig nochmal auf die Frage oder die Anregung von dir, Michael, zurück. Es ist ein Riesenaufschrei. Na, also es ist vielleicht auch einfach ein bisschen too much Aufschrei. Also man erkennt es aktuell noch. Ich finde, eine klare Kommunikation ist wichtig. Auch das haben internationale Brettspielverlage in der Vergangenheit nicht getan, zu sagen, hier, das hat hier gar kein Mensch produziert, sondern das haben wir über KI erstellt. Und dann muss sich jeder ja auch sein eigenes Urteil irgendwie darüber bilden, möchte ich das oder nicht. Aber ich glaube, dass man, und da gehen wir ja auch gleich nochmal drauf ein, wenn wir unsere uniken drei Brettspielillustratoren oder Illustratorinnen nennen. Da gibt es ja auch Unterschiede, ne? Wie ich am Anfang schon sagte, man erkennt die Handschrift von jemandem, ähnlich wie es auch bei Malern ist, wie es aber auch beim Musiker ist. Ne? Also wenn ich jetzt einen David Bowie höre, dann werde ich den nicht mit Justin Bieber verwechseln. So, und ich werde es wahrscheinlich auch nicht verwechseln, aktuell mit einer KI. Das ist halt, ich glaube, dass KI immer irgendwie an die Grenzen kommen wird, was das Menschliche dann angeht. Oder will es hoffen. Da vertraue ich aktuell tatsächlich auch einfach ein bisschen drauf.
Man kann ja nochmal kurz einmal zum Abschluss nochmal kurz den moralischen Faktor von der KI als und vielleicht auch den rechtlichen mitnehmen, was da ja mein interessanter Punkt ist, dass hat man ja gerade in Zeiten von OpenAI gesehen, dass da relativ wenig darauf geachtet wird, wem irgendwelche Sachen gehören, irgendwelche Urheberrechte oder sonstiges. Ein Tool wie Sora, da hat OpenAI sich dann mal eben kurzerhand aller YouTube- und Instagram-Videos bedient und sich dann noch unglücklich verplappert damals in einem Interview, wo sie ja offensichtlich keine Rechte dran hatten, um ihre KI zu trainieren. Und wo man dann heute sagt, ja, okay, ups, ist halt so, ne?
Und ist halt passiert, können wir nicht mehr rückgängig
machen. Ist halt passiert, ne? Und das sind ja im Endeffekt dann auch nochmal traurige Angelegenheiten, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht aufzuhalten.
Ja, aber um jetzt mal auf eine positivere Note zu kommen, wollen wir natürlich auch jeder hat jetzt seine drei Top-Brettspiel-Illustratorinnen. Schwer.
Wir haben ja eine Top 4, also sagten wir schon, ja, Platz 1 ist der Michael und dann haben wir noch jetzt Platz 2, 3 und 4 mitgebracht.
Tatsächlich war das auch letztens ein Wunsch von einem Zuhörer, der gesagt hat, wir sollen doch gerne auch bei den Brettspielen die Illustratoren noch mitnennen. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja. Fand ich gut. Wobei ich ja immer wieder auch über gewisse Illustratoren gerne spreche, weil ich ja die Stilrichtung in Brettspielen auch immens wichtig finde. Mir ist Optik in Brettspielen schon sehr wichtig. Ich denke, das wird dir, Michael, ähnlich gehen, dem Stefan. Dem ist ja das Thema nicht so wichtig, aber ich glaube auch bei den Illustrationen sieht es bei dir ja auch nicht anders aus, ne? Oder würdest du sagen, das ist alles nur mechanisch?
Nein, so schlimm bin ich ja auch nicht. Und das Auge ist ja auch bei mir immer mit. Und ich habe das auch gleich in der Liste auch so ein bisschen so bewertet, so als Gesamtkonzept, ne? Also inklusive auch Ikonografie und so weiter. Mhm. Wollte an der Stelle tatsächlich aber nochmal kurz anmerken, dass, Michael, als du es vorhin gesagt hast, ne, die Karten tatsächlich super stark, ne, bei Andor ja auch. Also wirklich dieser so eine schon für sich eine Geschichte erzählen. War mir tatsächlich nie so aufgefallen. Ich gucke die ganze Zeit hier nochmal auf die Andor. Da siehst du, was für ein Banause ich bin. Und jetzt äußere ich mich über die Top-Designer, ja. Artists.
Michael, möchtest du anfangen mit... Nee, wir wollen nicht ranken. Wir wollen einfach drei wunderbare Brettspiel-Illustrationen oder Brettspiel-Illustratorinnen nennen. Möchtest du anfangen und jemanden vorstellen?
Ja, ich kann gerne anfangen. Also ich finde ganz hervorragend den Maurer, der bei Friedemann Friese ganz, ganz viele Illustrationen gemacht hat in früheren Jahren und jetzt immer noch hin und wieder. Das ist einfach ein Stil, der so schön unangepasst ist und so ja schön unverwechselbar, den mag ich ganz, ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Miguel Coimbra, der hat Seven Wonders illustriert und ja noch ganz viele andere wunderbare Illustrationen gemacht und ja, der macht mich immer traurig, weil ich immer denke, ach, ist so gut, so gut.
Was Seven Wonders ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie schön auch Illustrationen in so einem Spiel sein können, wo man gar nicht drauf achtet. Also gerade bei, also entweder man draftet die Karten schnell weiter oder bei Seven Wonders liegen sie ja, Duell, liegen sie ja wenigstens aus, aber ich habe irgendwie immer den Eindruck, da müsste ich viel länger drauf gucken, um das jetzt irgendwie zu würdigen, aber das will das Spiel irgendwie gar nicht, ja.
Ja, nee, hat wirklich einen ganz tollen Stil und genau, und dann natürlich noch Franz Vohwinkel. Das ist einfach so, Franz hat angefangen in Farbe und wunderschön zu illustrieren und in Photoshop. Er hat einfach die Tür aufgemacht. So, ich glaube, ohne den Franz gäbe es meinen Job gar nicht. Deswegen, also ganz davon ab, dass er auch noch ein super netter Typ ist. Aber es ist einfach auch, und er macht nach wie vor wirklich tolle Illustrationen. Und,
ja, ja, Beyond the Sun hat er zum Beispiel gemacht, was wir ja beide super cool finden. Und dass die Neuauflage, nee, die alte Auflage von Ra oder die neue, da komme ich jetzt gar nicht. Das ist wahrscheinlich die alte.
Wahrscheinlich die alte.
Ja.
Nee, aber er hat auch es gab ein Knizia-Spiel, Blue Moon, da hat er die ganzen Völker illustriert und später so ein bisschen als Art Director, glaube ich, gearbeitet, wenn ich das richtig erinnere. Also ja, ein super Illustrator und vor allen Dingen halt jemand, der echt die Tür aufgemacht hat. Und wie gesagt, also als ich damals seine Illustrationen in der Computerspielfirma gesehen habe und dann gedacht, boah, das ist ein Traum. Also das, da war ich ganz neidisch, dass er sowas Schönes machen darf und auch so tolle Sachen illustriert hat. Und ja, guter Mann.
Sehr cool. Stefan, wie sieht's bei dir aus? Welche wunderbaren Menschen hast du mitgebracht?
Ja, ich habe gedacht, passend zum Michael müssen wir Ryan Lockett mit dabei haben.
Den habe ich ganz vergessen.
Jemand, der ja auch die Spiele selber designt. Und mir fallen auch nur euch beide ein. Michael, fällt dir noch jemand ein? Noch Leute, die Illustration und das Spiel selber, wo das aus einer Hand rauskommt?
Der Johannes Sich, der mit Micro Makro 2021 Spiel des Jahres gewonnen hat, der illustriert auch.
Stark.
Ja.
Gut, damit seid ihr zu dritt. Also schon eine Seltenheit. Und dann habe ich zwei Leute, die für mich dann wiederum sehr relevant sind, weil sie halt eben auch, finde ich, sehr schöne also die Spielregeln und die Ikonografie sehr gut aufs Spielfeld bringen. Das einmal Ian O'Toole. Und dann für mich sehr weit vor...
Die Lacerdas gemacht, ne?
Muss man kurz zusammen,
genau, was er gemacht hat.
Genau.
Eigentlich ganz viele der hochkomplexen Expertenspiele.
Und wen ich auch sehr stark finde, ist, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, aber das ist Mikhailo Dmitriev. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass er genannt wird, ja, eventuell.
Ja.
Sondern einfach für Architekten des Westfrankenreichs, Paladine des Westfrankenreichs. Ne, das sind für mich auch unglaublich schöne Charaktere, die da auf den Karten immer illustriert wird und trotzdem so eine klare Ikonografie auch ist immer, also für mich vorbildlich, also auch in generell.
Ja, den habe ich natürlich auch. Den nenne ich dann aber nicht, weil du hast ihn ja jetzt genannt. Dann schummel ich. Ich finde tatsächlich, ich möchte aber nochmal erwähnen, dass gerade Imperium, der Civilization Deckbuilding spielt, dass das immer wieder, also das ist ein Spiel, da sitze ich davor und spiele das, das ist ja ein hochkomplexes Spiel, aber jedes Mal sitze ich da und denke, boah, krass, was der auch über diese Karten für Geschichten erzählt, wie er es schafft, weil die Karten sind relativ viel Bild und relativ wenig Text und es schafft mit knalligen Farben, einen ganz eigenen Zeichenstil irgendwie, das so schön herunterzubrechen. Also da bin ich auch jedes Mal begeistert und ja, ich bin ja auch großer Fan von der Südtigris-Reihe. Ja, finde die auch sehr unique. Also das ist auch so ein Beispiel dafür. Ich glaube, da gibt es auch niemanden, der jetzt sagt, okay, ich könnte jetzt den Stil mal ebenso nachbilden, ne? Gerade bei den Karten, auch bei Architekten des Westfrankenreichs. Das ist so ein, ne, wie du eben schon gesagt hast, Michael, so ein bisschen Imperfektionismus dabei. Das ist alles nicht so glatt gebügelt, sondern das hat alles so ein bisschen Ecken und Kanten und genau das macht es nachher aus. Ich habe tatsächlich dann noch Vincent Dutré natürlich dabei, ein wunderbarer wunderbarer Brettspielillustrator, der ja immer wieder auch seinen eigenen Stil mitbringt. Ich finde, da merkt man so vielen Spielen direkt an, ah, okay, das hat ja bestimmt der Vincent Dutré irgendwie designt. Unter anderem diverse Neuauflagen auch von zum Beispiel den Eldorado oder Robinson Crusoe. Heat hat er gemacht. Da sind auch ganz viele sehr schöne Spiele dabei. Dann habe ich natürlich auch einen O'Toole, das ist klar. Ich finde, der schafft es immer sehr, sehr gut, das so, ich würde sagen, so reduziert aufs Brett zu bringen, dass ich in einem Expertenspiel davon dann genau wenig genug davon erschlagen werde. Dafür habe ich aber noch Kyle Ferrin dabei. Das ist der Illustrator von Leather Games, zum Beispiel Arx hat er designed, Oath, Root, also ein absolut nicht perfektionistischer Zeichenstil, der aber wirklich auch wieder sehr, sehr eigen ist, mag ich auch total gern. Und auf Platz 1, die meisten werden es irgendwie schon erraten haben, bei mir wahrscheinlich ist natürlich Beth Sobel, weil ich einfach diese Naturthematik super gut von ihr umgesetzt, finde ich. Mag die ganzen Spiele, die in diesem Natursetting sind, selbst wenn sie nicht gut sind, die Spiele, es gibt auch Spiele, die ich davon überhaupt gar nicht mag, aber selbst da flasht mich dann die Grafik irgendwie dann doch und ich denke, boah, sieht das wieder genial aus und ist tatsächlich der erste Kickstarter von mir gewesen, war ein von Beth Sobel normal illustriertes Kartendeck. Das war alles, also da war gar nichts mit dabei, aber fand ich sehr cool und benutze ich tatsächlich für The Gang aktuell. Ja, schön, Michael. Danke, dass du bei uns warst. Ich hoffe...
Gerne.
Und dass du die Zeit genommen hast. Ich hoffe, wir haben dich jetzt nicht zu sehr mit unseren Fragen gelöchert.
Nee, das war sehr interessant. Und wie gesagt, ich habe mich auch mit dem Thema KI noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt. Und aber ich finde es super spannend, was ihr zu erzählen hattet. Und finde jetzt auch gerade, was du zuletzt gesagt hast, dass du Spiele von der bestimmten Illustratorin irgendwie gut findest oder zumindest selbst wenn die Spiele dich nicht überzeugen wie die Grafik, ist ja auch ein Riesenkompliment und ich glaube, es sagt halt auch ein bisschen was über einen selber aus. Also wenn man zum Beispiel diesen etwas nicht so perfekten Zeichenstil gut findet, das sagt ja, also man irgendwie reflektiert es ja auch auf einen und deswegen glaube ich, dass der Illustrator immer noch ganz gute Karten haben wird, weil was würde es schon über mich aussagen, wenn ich sagen würde, dieses KI-generierte Bild ist mein absolutes Lieblingsbild.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Also ja, absolut. Ne,
irgendwie macht das sagt mir ja was über dich, wenn du Beth Sobels Illustrationen so toll findest, sagt das ja auch was über dich aus. Und ich glaube deswegen, das das spricht für die Illustratoren, die Menschen.
Ich glaube auch, dass das in Zukunft weiterhin ein großer Bestandteil sein wird, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich mache mir jahrelang Gedanken über ein Brettspiel und das ist mein Herzensprojekt und so starten ja viele Leute in ihr erstes Brettspiel rein. Die gehen ja nicht rein und sagen, ich möchte jetzt maximal Profit und die Leute abziehen, sondern die haben ein Herzensprojekt. Und dann suche ich mir doch, also das war ja sowieso schon teuer oder ist teuer genug, es zu produzieren. Dann möchte ich doch auch, dass da alles Herzblut von mir reinfließt. Und da dann nachher KI zu verwenden, würde mich in meinem, also wenn ich jetzt die Idee hätte, ein Brettspiel zu entwerfen, das würde mich nicht zufriedenstellen. Genauso ist es tatsächlich auch bei der Musik. Also auch Musikcover lasse ich immer noch von einem sehr netten Grafiker erstellen, der das auch mit mir in enger Zusammenarbeit macht, wo ich dann teilweise in Discord-Sessions eine Stunde sitze und sage, das hier finde ich noch nicht so gut. Oder also ich finde, wenn jemand mit Herzensblut rangeht, dann muss man auch mit Herzensblut das ganze Ding vollenden. Das ist so meine Einstellung zu dem Ganzen. Und da, deshalb ist auch die Hoffnung da, dass die KI das auch nie ersetzen kann. Und wie du eben schon sagst, ne, also niemand wird sagen, ja, das wird mein neues Lieblingsspiel grafisch gesehen, weil das ist von der KI erstellt. Ich glaube auch nicht, dass das in den nächsten Jahren passieren wird.
Das erfahren wir dann in der Folge in 2, 3, 4 Jahren. Dann reden wir dann einfach nochmal drüber.
Sehr gut. Außer die KI hat dann auch den Podcast übernommen. Das kann natürlich sein.
Das halte ich ja für komplett ausgeschlossen.
Sehr gut. Ja, danke schön, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, ich danke
euch.
Ich
hoffe für euch, liebe Zuhörerinnen, war da auch jede Menge an Input dabei und ihr könnt mit ein paar Gedanken heute in den Tag starten oder aus dem Tag rausgehen, wie auch immer. Auf jeden Fall hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.
Tschüss.